1945. Stell dir vor, du wachst auf. Siehst eine Stadt vor dir, die nur noch aus Schatten besteht. Häuser, die keine Dächer mehr haben. Straßen, die nirgendwo hinführen. Überall liegt Staub in der Luft, als hätte die Zeit selbst beschlossen, stillzustehen. Doch dann ein erstes Geräusch. Eine Schaufel, die in den Boden sticht. Ein Hammer, der auf einen Stein trifft. Und plötzlich beginnt sich etwas zu bewegen. Die Menschen kehren zurück, nicht mit leeren Händen, sondern mit einer Mission. Aufbauen. Stein für Stein, Straße für Straße, Gleis für Gleis. Es gibt keine großen Maschinen, keine fertigen Lösungen. Nur die Überzeugung, dass man aus Schutt wieder Heimat machen kann. Doch wer baut, baut nicht für sich allein. Wer ein Gebäude errichtet, schafft Raum für andere. Und genau diese Erkenntnis wurde zum Herzschlag eines Unternehmens. Zusammenarbeit ist das wahre Fundament. Ohne sie bleibt jeder Stein nur ein Stein. Doch mit ihr wird aus Einzelteilen eine Zukunft. Dazu unser Gesellschafter Ulrich Weiß.
Na gut, wir sind ja keine Politiker. Unsere Politik ist die Zusammenarbeit. Dass wir der eine für alle, alle für einen.
Man sagt, man muss sich im Leben auf gewisse Dinge verlassen können. Bei uns ist es die Zusammenarbeit. Und direkt danach kommen unsere Werkzeuge. Nun stell dir vor, all diese Werkzeuge hätten dieselbe Farbe. Ein leuchtendes Gelb, das sofort ins Auge springt. Wie die ersten Sonnenstrahlen am Morgen. Diese Idee war kein Zufall, sondern das Erbe einer Reise über den Atlantik. Eine Farbe, die für Sicherheit, Sichtbarkeit und vielleicht auch für die Erkenntnis steht, was wir erreichen können, wenn wir über unseren Horizont hinausblicken. Dazu Ulrich Weiß.
Frage, wie ist die gelbe Farbe entstanden? Da war in den 50er Jahren, hat mein Vater eine Reise mitgemacht nach Amerika. Und da war er auf vielen Baustellen und hat gesagt, sagen Sie mal, warum haben Sie gelbe Werkzeuge? Ja, ganz einfach. Gelb sieht man sofort, wenn einer eine Schaufel liegen lässt oder ein Werkzeug liegen lässt. Oh, das ist ein gelbes Werkzeug. Das gehört sicher uns. Und das ist das. Seither gibt es gelbe Farbe für Maschinen, Geräte und Werkzeuge. Das in den 50er Jahren ist das entstanden. Ja, also wir lernen natürlich auch von anderen.
Die Werkzeuge waren nun gelb, leicht zu finden und einsatzbereit. Doch bald stellte sich eine andere Frage. Warum noch mit Muskelkraft arbeiten, wenn Maschinen auch Teile der harten Arbeit übernehmen konnten? Stell dir eine Zeit vor, in der Beton mit Hand gemischt wurde und jede Schubkarre noch von Menschen bewegt werden musste. Das war Alltag. Und Maschinen? Die waren in den 50ern noch verboten. Als hätte jemand Angst, dass der Fortschritt zu schnell kommen könnte. Doch wie ein Fluss, der sich nicht aufhalten lässt, bahnte sich die Mechanisierung langsam ihren Weg. Dazu die Gesellschafter Ralf Schmidt und Ulrich Weiß.
Ich kann mich erinnern, da haben wir die erste Stopfmaschine gekauft. Und da bin ich da in die Ferien, habe mein Vater gesagt, jetzt gehst du mal 14 Tage, 3 Wochen, weiß es nicht mehr, damit und dann guck schon mal, wie die das machen. Und das hat er ja gut gemeint damals, dass ich reinkomme in das Geschäft. Aber sagen wir vom Alter her, da war ich, wie alt war ich da? 14 Jahre. Das war ja, da haben wir das gemacht, was man konnte. Ja. Bis 1955 war Maschinenarbeit verboten.
Ist auch sogar verboten.
Ja, weil die Leute, die brauchten ja Arbeit. Und da war es besser, die Leute zu beschäftigen, als irgendwie Maschinen. Und das war verboten vom Staat her. Ja, und das ist dann erst Anfang der 60er Jahre ist die Mechanisierung in Gang gekommen.
Weil sie da erst erlaubt worden ist.
Genau.
Und ja, da hat man sich überlegt, kann man sich das leisten? Zu was brauchen wir das? Zu was brauchen wir das? Und so weiter.
Es hat halt mit Losgröße 1 mit einem Bagger angefangen und dann kam halt 60er, 70er die Hydraulik. Hydraulik, da ist auch ein richtiger Sprung gewesen.
Zwei-Wege-Bagger.
Zwei-Wege-Bagger, dass man Gleis auf zwei Wege fahren kann.
Die ersten Maschinen übernahmen das schwere Heben, hoben Fundamente aus. Muskelkraft wich Hydraulik. Handarbeit wurde durch Technik ersetzt. Es war, als würde sich die Welt plötzlich schneller drehen. Doch während die Maschinen den Boden umflügten, blickte eine Frau nach oben. Nicht auf die Baustellen, sondern in den Himmel. Denn 1968 erhoben sich die Menschen zum ersten Mal über unsere Welt hinaus. Zum Mond. Während die NASA den Weltraum eroberte, saß eine Frau vor ihrem Fernseher, fasziniert von diesem Moment der Menschheit. Wer das war? Dazu unsere Gesellschafterin Dr. Sabine Schmidt.
Das war meine Urgroßmutter. Ne? Also so, was ich so mitgekriegt habe, also ich war ja dann 5, als sie gestorben ist. Ja? Also aus Erzählungen aus, eine sehr resolute Frau, ne? Die war auf den Tisch gehauen hat und gesagt, so läuft's jetzt so. Also das habe ich so mitgekriegt. Hat so den Laden zusammengehalten, ja, habe ich so einen Eindruck. Und ich weiß halt, immer bin immer am Samstagvormittag, haben wir dann einen Besuch gemacht bei der Oma Ottilie, also bei der Uroma. Ne? Also an das kann ich mich nur erinnern. Und an was ich mich nur erinnern kann, das ist so ein bisschen ein Ding. Da war die erste bemannte Apollo-Raumfahrt. Ne?
Und zum Mond.
Ja, genau, ja, ja. Zum Mond. Und einmal
69.
Rum. 68.
68
war,
ne? Sogar.
Also 69 war die Landung und 68.
Ja, stimmt, sind sie vorher.
Erste Mal bemannt. Mhm. Und die habe ich zusammen mit der Ottilie angeguckt im Wohnzimmer. Und das weiß ich nur, das hat die interessiert, also irgendwie technisch interessiert. Also die war ja da schon alt, ne? Also, aber das hat die interessiert und mich jetzt natürlich auch fasziniert. Das war so die letzte Begegnung mit der Ottilie. Und dann ist sie gestorben. Also dann, ja, das war dann auch Ende 68.
Ja.
Das war so das, was ich nur von ihr habe. Und ja.
Sauber. Ich habe auch in einem, wir haben ja auch Mitarbeiter interviewt, da hat eine Mitarbeiterin gesagt, die ist jetzt auch, die ist schon sehr lange in Rente, dass tatsächlich, also die Ottilie war, die war immer sehr neugierig und wenn es neue Entwicklungen gab, auch Technik, wollte die das auch immer gerne selber ausprobieren.
Passt noch, gell? War das?
Und ich glaube, die haben, aber jetzt weiß ich nicht mal, ob das so stimmt, ob das eine Schreibmaschine war, dass man extra was gemacht hat, vergrößert, damit sie das noch lesen konnte, weil sie unbedingt rausfinden wollte, wie funktioniert das, was man bei dem Weiß einsetzt. Und das dann auch die Mitarbeiter hier mitgekriegt haben. Und das schon, auch obwohl sie schon sehr betagt war.
Familie ist nicht nur Blutsverwandtschaft. Familie ist auch, wenn Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern zusammenarbeiten. Essen, lachen, ja auch manchmal streiten. Und doch am Ende gemeinsam etwas erschaffen, das bleibt. Schon damals war Migration auf den Baustellen kein Problem, sondern eine Lösung. Sie kamen, um Deutschland mit aufzubauen, aber auch, um sich selbst eine neue Zukunft zu schaffen. Baustellen wurden zu Orten der Begegnung, in denen Sprachen, Kulturen und ja, ganze Gewohnheiten aufeinanderprallten. Doch am Ende verband alle eine simple Wahrheit. Wer zusammenbaut, wächst auch zusammen. Dazu unsere Gesellschafterin Carla Steiber-Weiß.
Migration war für uns immer schon ein großes Thema, weil in den 50er, 60er, 70er Jahren, da waren wir total drauf angewiesen. Da sind ja ganz viele Italiener und türkische Mitarbeiter gekommen. Und das, wie gesagt, das ist für uns überhaupt kein neues Thema. Und das, oder was heißt eigentlich überhaupt kein Thema, weil die Leute müssen sich bei uns wohlfühlen, müssen bei uns mitmachen und da hat sich nicht viel verändert.
Migration brachte Leben auf die Baustellen, aber auch auf den Bauhof. Ein magischer Ort, an dem du als Kind plötzlich mitten im Geschehen bist. LKWs, Männer in Arbeitskleidung, das Dröhnen von Motoren. Und irgendwo dazwischen ein kleines Mädchen, das fasziniert zuhört. Während andere Kinder mit Spielzeugautos spielten, stand sie auf dem Bauhof und putzte echte LKW-Scheinwerfer. Und sog Geschichten auf. Dazu unsere Gesellschafterin Susanne Hammer.
Also als Kind, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, bin ich auf dem Bauhof aufgewachsen. Ich habe die Tankstelle geliebt, weil da kam die Geschichte mit den Lastwagen rein. Und ich habe immer die Scheibe geputzt, die Lampe unter die Lichter geputzt und habe mir die Geschichte von den Männern angehört.
Und dann sind entsprechend die Straßenfahrzeuge und die Kolonnen zurückgekommen.
Genau. Oder zum Beispiel die erste Welle unserer ausländischen Mitarbeiter, Türke, Italiener, Jugoslawen, wenn die nach dem Sommerurlaub kamen. Wir haben ganz oft als Kind, habe ich ganz viel so türkische Hausschuhe geschenkt gekriegt. Und die Begegnung dann mit dem ersten ausländischen Mitarbeiter, der war und wie die dann eben ihre Gebetszeit hatte und. Es war für mich toll zu erleben. Ich fand es unglaublich spannend. Und wenn man so will, diese ersten Migranten, die wir integriert haben, haben ja einen Großteil auch von unserem Reichtum in Deutschland mit aufgebaut. Also die Nachfrage dann an anderen Mitarbeitern, die auf den Bau gehen, und diese Welle miterlebt zu haben, das war als Kind, das war toll, das fand ich spannend. Der Dolmetscher von der Jugoslawen war ein toller Mensch. Also ich hätte da immer zuhören können. Ich hätte gar nicht gewusst, wo will ich mitarbeiten, direkt auf der Baustelle oder der Personalabteilung. Also, super. Hat mich immer sehr fasziniert und dann wieder Angst gemacht, Schrecke gemacht, oh je.
Faszination und hoher Respekt.
Unbedingt.
Auf der gleichen Wellenlänge quasi so.
Unbedingt.
Wo man sich so ein bisschen hin und her pendelt, je nachdem,
immer.
Welcher Moment gerade ist.
Also da ist einfach ganz viel Welt zusammengekommen und Kultur und Sitte und unterschiedlichen Umgang mit den Dingen. Das war dieser gemeinschaftliche Wir-Impuls, dass wir das gemeinsam schaffen und dass wir das Ziel in der Zeiteinheit und die Qualität, da ist so ein Knistern die ganze Zeit unter den Leuten. Du weißt genau, jeder muss mitmachen. Wenn der Schubkarrenfahrer nicht richtig schiebt, schaffen wir es nicht. Also jeder muss, ist toll. Das ist eine tolle Atmosphäre. Da rieche ich sofort am Männerschweiß. Die ja, dann so in der Anforderung, ja, wir kriegen das hin.
Auf einer Baustelle geht es oft laut zu. Aber es gibt eine Art von Spannung, die nicht in Dezibel messbar ist. Wettbewerb. Wenn Maschinen aufeinandertreffen, erzeugen sie Funken. Wenn Menschen konkurrieren, entsteht Energie. Unser Unternehmen war kein Ort für Einzelkämpfer, aber auch kein Ort, an dem man sich zurücklehnte. Göppingen und Crailsheim, zwei Städte, zwei Philosophien. Doch ein gemeinsames Ziel, besser sein als der andere. Wer hatte die besseren Projekte? Wer war schneller? Wer war besser? Wer war effizienter? Es war wie ein Wettrennen, bei dem niemand verlieren wollte. Und doch wusste jeder, dass am Ende nur einer wirklich gewinnen konnte. Das Unternehmen selbst. Dazu Dr. Sabine Schmidt und Alexander Weiß.
Diese gewisse Konkurrenz sozusagen zwischen Göppingen und Crailsheim hat uns auch antrieben, motiviert. Das hat also schon, war auch wachstumsfördernde Weise. Also solange es nicht kontraproduktiv war, war das natürlich gut, ja. Aber so ab einem bestimmten Punkt, das ist ja schon ein Spannungsfeld die ganze Zeit, ja. Also in dem natürlich Energie gebunden ist in der Weise und auch Strom fließt. Also ein gewisses Spannungsfeld ist ja gut, aber wenn es zu groß wird, wird es dann kontraproduktiv. Und die Frage ist halt auch, wie habt ihr das ausgehalten? Einerseits also Konkurrenz in der eigenen Familie und auf der anderen Seite Familienzusammenhalt. Wie kann sowas laufen? Also ich denke, dass man da mal auch gucken muss hinter den Kulissen. Es waren vor allem auch die Partner. Also in dem Fall waren das im Wesentlichen die Ehefrauen. Die haben immer wieder geguckt, dass die Wogen immer wieder geglättet wurden, wenn es mal gerumpelt hat. Also das habe ich immer miterlebt. Ja, gesagt, also meine Mutter und deine Mutter und Tante Anneliese und so weiter, die haben sich schon einmal wieder, gerade die Frauen, die waren da so ein bisschen so die Ausgleichenden hinter den Kulissen. Also.
Ja, das Thema Wettbewerb, absolut. Ich glaube, das hat sehr stark zu Höchstleistung angespornt. Man hat sicherlich auch Energie vernichtet durch den Wettbewerb untereinander.
Gut, ich glaube, es ist ein kalkuliertes Risiko, in dem man sich da begibt, also allein aufgrund dieser Gegebenheiten, dass es diese zwei Welten gibt.
Und also im Gesellschafterkreis, da würden schon, also ich habe das auch wenig mitbekommen, dann erst sehr viel später. Aber da ist natürlich schon unheimlich gerungen worden um Themen. Ja. Da hat man wirklich sehr stark sich gestritten, im Sinne der besten Lösung am Schluss natürlich. Also dass man irgendwo zusammenkommt und also was ich glaube, was ich noch weiß von früher, die sind nie, also das waren ja maßgeblich dann der Fritz, der Werner, Ulrich und Walter Weiß, die sind nach solchen harten Diskussionen und harten Dingen, die sind nie auseinandergegangen, ohne dass sie noch irgendwo zusammen Abend gegessen haben oder nur Bier getrunken haben, um einfach nochmal also die Sachthemen hinter sich zu lassen. Da hat man ja irgendwo eine Entscheidung getroffen im Idealfall, aber dass man irgendwo nochmal zusammensitzt und sagt, so, und jetzt stoßen wir mal noch miteinander an oder nehmen zusammen Mahlzeit ein, einfach um die, keine Ahnung, also heute würde ich sagen, mit Abstand drauf geschaut, um die Beziehungsebene nochmal wieder zu pflegen und das zusammenzuführen. Ja.
Man sagt, ein Gebäude braucht ein stabiles Fundament, sonst fällt es zusammen. Aber was ist mit einem Unternehmen? Es kann nicht nur aus Konkurrenz bestehen. Es braucht Werte, die es zusammenhalten. Werte, die wie Beton sind. Stark, tragfähig und widerstandsfähig gegen Stürme. Und genau das wurde unser Unternehmensleitbild. Ein Wertefundament, das nicht nur für eine Generation galt, sondern für viele, die noch kommen sollten. Denn Wettbewerb kann beflügeln. Aber ohne Richtung wird es zu einem endlosen Rennen ohne Ziel. Es geht nicht darum, wer Recht hat, sondern darum, was bleibt. Dazu Carla Steiber-Weiß und Stefan Schmidt-Weiß.
Also unser Leitbild wurde von unserem Mitarbeiter entwickelt, und zwar vor 35 Jahren. Und wenn junge Mitarbeiter im Nachhaltigkeitsbericht genau auf, das passt heute noch genauso gut, und das ist schon fast kitschig, finde ich, dass es so
gut ist. Dass es so zeitlos ist.
Dass es so zeitlos ist und dass es wirklich diese Werte abbildet, und die Werte sind zeitlos. Sehr schön und sehr passend, und ich glaube, das macht uns einfach aus dann.
Wenn man dann kurz mal wieder in die Vergangenheit reinhopft, und das ist wieder Beispielstärke von Leonhard Weiß, in einem Konzern kommt der Aufsichtsrat und sagt, so und so müsst ihr es machen, da wird es vorgegeben. Und das Leitbild ist entstanden vom Mann an der Schaufel bis zum Bauleiter, Bereichsleiter, Gesellschafter, querbeet einmal durch, von oben bis unten, von unten bis oben, egal wohin. Da war jeder an seinem Platz, war da wichtig bei dem Ausarbeiten. Und da entsteht mehr, wie wenn das von oben runterdrückt wird, und das müsst ihr umsetzen.
Manchmal entstehen die größten Chancen aus den größten Umbrüchen. Die Mauer fiel, die Wende kam. Und mit ihr eine riesige Baustelle namens Ostdeutschland. Straßen, Brücken, ganze Städte mussten erneuert werden. Es brauchte Mut, Tempo und den Willen, Geschichte zu schreiben. Und genau das taten wir. Dazu Carla Steiber-Weiß und Stefan Schmidt-Weiß.
Aufbau Ost.
Aufbau Ost? Nach der Wende, die Wiedervereinigung?
Absolute Goldgräberstimmung. Und das ist das Tolle. Damals war ja Leonhard Weiß, also eine Firma, aber in der einen Firma waren zwei Firmen drin. Mhm. Mit zwei Vollblutunternehmen. Machen wir drei, das fair ist. Also der Uli, mein Vater und der Fritz Schmidt.
Hab ich ja kennengelernt, damals war mein Opa auch noch dabei.
Ja, der Walter. Aber jetzt mal
ja. So die Generation,
ganz, genau. Also die, ja. Ich sage jetzt mal, die dritte Generation hat ja. Da maßgeblich zu beitragen, weil die waren da voll an der Täti. Und das war spannend, das zu beobachten, wie aus zwei Standorten Deutschland Wiedervereinigung stattgefunden hat. Das war absolut cool. Ja? Wer geht wohin? Und wenn man dann sagt, hey, abgestimmt, wer geht nach Zwickau, wer geht nach Gera, wer geht nach Dresden und dann mal geschwind nach Prag rüber und dann Breslau und sowas. Eine klare Struktur war da nicht drin. Jeder wollte schneller sein wie der andere. Also der Leistungsgedanke war das Interessante.
Und auch diese Konkurrenz hat unheimlich beflügelt.
Das ist ein Traum gewesen. Das zu beobachten, das war einfach schnell und du musst schneller sein wie der andere. Ja? Und in Regionen, wo du keinen Kant hast. Und da war halt, und das macht wieder Leonhard Weiß aus, der Unternehmer im Unternehmen. Morgens früh raus und abends spät heim. Das war die Devise, möglichst an einem Tag viel zu machen. Das war das zu erleben. Also das war für mich einer fragt, was war die famoseste, geilste Zeit bei LW, das Aufbau ist, das habe ich genossen. Durfte ich viel mit meinem Vater mitgehen. Das war ein Traum.
Hm.
Was Aufbauer. Nicht Verwalter, sondern Aufbauer. Was tun, was machen, gestalten. Ja? Und dann der Leistungsansatz zwischen Uli und meinem Vater. Und ja, das waren, also ich fand das, fand ich hochspannend.
Das waren also die beiden Welten, Crailsheim und Göppingen.
Genau. Also der Leistungsdruck. Wir müssen besser sein wie die und das ist das Anspruch, du weißt schon, Wettbewerb. Und nicht träge sein, sondern machen, tun. Schaffen, nicht schwätzen, weißt du, so Dinge da.
Das war dieser interne Konkurrenzkampf, der unheimlich beflügelt hat, also der da unheimlich vorwärtstrieben hat.
Man hat sich gegenseitig angetrieben.
Ja, das hat also dann, aus diesem Gedanken raus, ich muss besser sein als der andere.
Ja, ja? Es gibt natürlich einen gewissen Biss.
Ja, total.
Ja, und ja. Ich glaube, es ist absolut, da ist dann spannend, wo ist die Balance zwischen interner Wettbewerb und natürlich, man ist ja trotzdem die.
Ja, klar.
Das hat es natürlich sehr spannend gemacht.
Ja, total. Und auch nur da hat es funktioniert, wie soll ich sagen, dass man im Prinzip ja Leonhard Weiß vorwärts bringen wollte. Also es hat ja keiner gemacht, um persönlich sich da vorne hinzustellen und zu sagen, ich bin der Größte, sondern wir sind die Besten. Ja? Und ich glaube, das hat auch deswegen hat es nicht auseinandergesprengt.
Das macht dann auch den Unterschied, genau, ja, genau. Zwischen den unterschiedlichen Ausgängen.
Das hast du ganz intensiv erlebt.
Das war jetzt ein Traum.
Da war ich im Studium, da war ich in einer anderen Welt unterwegs.
Nach der Wiedervereinigung war Ostdeutschland ein Land im Umbruch. Straßen, die Jahrzehnte keinen neuen Asphalt gesehen hatten. Schienen, auf denen die Züge kaum noch fuhren. Stadtviertel, die langsam verfielen. Der Aufbau Ost wurde zur größten Bauaufgabe der Nachkriegsgeschichte. Doch wer sollte sie anpacken? Es gibt Momente, in denen man entscheiden muss. Bleibe ich in bekannten Gewässern oder springe ich ins Unbekannte? Der Osten war so ein Moment. Ein Markt ohne Sicherheiten, aber auch voller Möglichkeiten. Überall gab es Baustellen. Doch noch wichtiger, überall gab es Bedarf. Leonhard Weiß musste nicht lange überlegen. Wir fuhren rüber, schalteten Stellenanzeigen, rekrutierten Mitarbeiter und als wir ankamen, standen die Menschen bereits Schlange. Um es mit den Worten eines Zeitzeugen zu beschreiben: Ich kann mich noch erinnern, wir haben dort eine Anzeige aufgegeben mit Stellenbeschreibungen. Wir sind dann rübergefahren. Als wir ankamen, dachten wir, uns trifft der Schlag. Da war eine Schlange, so lange wie bei uns zu Corona-Zeiten vor den Impfzentren. Schon 1990 gründeten wir Niederlassungen in Gera, Dresden und Hirschfeld. Nicht, weil wir wussten, dass es leicht wird, sondern weil wir glaubten, dass es sich lohnt. Bald standen wir auf den Baustellen von Berlin, sanierten Straßen, erneuerten das Schienennetz, bauten mit am Tiergartendreieck, wo wir später die skandinavischen und japanischen Botschaften entstehen ließen, auch die CDU-Geschäftsstelle. Es war eine wilde Zeit, voller Herausforderungen, voller Chancen. Und genau das war es, was uns antrieb. Nicht das Warten auf Sicherheit, sondern der Wille, neue Märkte aktiv zu gestalten. Und dabei hielten wir stets die Augen nach neuen Methoden und Technologien offen. Dazu Ulrich Weiß.
Ja, die Kombination von Neuem, aber auch Bewährtem.
Ja.
Da gibt es ja das Beispiel Donnelly, der Portal-Verlegekran. Den habe ich erlebt in Sachsen bei Hoyerswerda. Und ich finde es faszinierend, dass er mit diesem Portal-Verlegekran, mit dem Donnelly, einen Kilometer Schwellenverlegung an einem Tag
einfaches System
hinbekommt.
Ja, also, das ist eine italienische Maschine. Die haben wir in Italien gesehen. Die haben das besonders gut gemacht. Und zack, haben wir eine gehabt und haben mit der Maschine gearbeitet.
Die Frage war also nicht, ob neue Maschinen angeschafft werden, sondern welche. Und diese Wahl war entscheidend. Es ging nicht nur um PS oder Hydraulikleistung, sondern um nicht weniger als einen der wichtigsten Faktoren für den Erfolg der Baustelle. Dazu unser Gesellschafter Ralf Schmidt.
Ein wichtiges Thema, wo man vielleicht noch ergänzen muss, wenn wir Investitionen machen, kaufen nicht die Geschäftsleiter das ein, Geschäftsführer, sondern die Mitarbeiter. Wir reden mit den Leuten, was für Werkzeug, welches Gerät brauchst du. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Bei gewissen großen Investitionen hast du immer deine wichtigsten Leute mitgenommen. Ich genauso, weil keiner kennt die Schwierigkeiten vor Ort.
Die müssen ja nachher mitarbeiten.
Genau. Und der sucht sich sein Gerät aus und sagt, hey, das ist nicht so, ich würde das machen. Also warum? Er muss dann erläutern, warum das jetzt dann investiert. Es muss sich schon rechnen. Aber man die Leute mit einbeziehen auf dem Weg von Leonard Weiß. Und das ist einer der wichtigsten Themen, warum wir so Schübe nach vorne genommen. Gute Leute haben, die erkennen, was notwendig ist.
Technologie ist ein Werkzeug, aber sie ist nicht das Ziel. Was wirklich zählt, ist das Ergebnis. Ein Haus, das nicht nur schön aussieht, sondern Jahrzehnte hält. Eine Straße, die nicht nach 5 Jahren aufgerissen werden muss. Nachhaltigkeit ist kein Trend. Es ist der Maßstab, an dem sich wahre Baukunst messen lassen muss. Dazu unser Gesellschafter Ralf Schmidt.
Und dann freust du dann richtig und sagst, hey, mach ein Projekt, das wo länger hebt. Und selbst bei mir war das einmal, ich habe meine erste Baustelle für Leonhard Weiß, war ein Autohof in Koblenz, Pfalzfeld heißt es. Da ist ein Autohof gebaut worden mit einem Kirchlein. Da war ich erst vor kurzem, wo wir Richtung Ahrtal raufgefahren sind. Das gibt es heute noch. Das heißt, die Baustelle war 97, seit dieser Zeit gibt es das ist nachhaltig. Und das ist das, was heute ist, nicht wie ein Handy, wo du sagst, alle 2 Jahre oder 4 Jahre brauche ich neues, sondern die Baustelle ist so lang gibt es das, oder ich sage mal, das Objekt wird weiter im Betrieb benutzt von den Leuten, wie du in der Unternehmung bist, und das sind bald 30 Jahre. Also Thema, wir machen Qualität. Und das ist das vielleicht das Schöne. Das heißt, wenn man auf der Baustelle sagt, hey, da hat er einen Gleisumbau gemacht in Flieden, hat er weiter, ah, das war die lange Nacht, Uli, oder da, wo wir damals hingefahren sind gemeinsam. Es ist immer, ja, langsam, Deutschland wird halt enger mit Leonhard Weiß. Und wenn man da überall eine Lampe nachstellen würde, wo Leonhard Weiß schon gebaut hat, ich glaube, Deutschland wäre taghell, nachts. Macht immer Freude, vorbeizufahren. Wenn dann der A8 vorbeifährt, gucke ich links, ah, steht noch.
Haben wir gute Arbeit geleistet.
Thema Nachhaltigkeit, also nicht irgendwie bloß kaufen, wegschmeißen. Man freut sich länger. Und zufriedene Kunden, Leitbild, sage ich mal so, steht ja bei uns drin.
Kunden, die uns weiterempfehlen,
sind unser Ziel.
Ja, das ist schön. Also war ja auch Ausdruck davon, dass das in dem Fall erfolgreich war, wenn der Kunde dementsprechend öfters dann noch Kunde war und weiterhin ist. Und auf der anderen Seite auch zu sehen, wahrscheinlich ist das, egal ob man Gesellschafter, Mitarbeiter oder Nachunternehmer ist, wenn man sieht, was da gebaut wurde, dass man dann da stolz drauf ist.
Genau.
Und was geschafft hat, was wirklich bleibt.
Und hinter jedem Projekt sind Menschen und auch Storys, wo sich da entwickelt haben, wo leider halt vielleicht nicht weitergetragen wurde, aber ich habe da 1,5 Jahre da oben gelebt.
Langlebige Gebäude brauchen ein starkes Fundament. Langlebige Unternehmen auch. Und genau wie Betonmischer immer wieder neu angerührt werden müssen, mussten wir unsere eigene Unternehmensstruktur überdenken. Es reichte nicht mehr aus, einfach nur zu wachsen. Es war Zeit für eine neue Art, das Unternehmen zu führen. Eine, die nicht nur heute funktioniert, sondern auch für die Zukunft gewappnet ist. Langlebige Qualität ist kein Zufall. Sie ist das Ergebnis einer guten Organisation. Dazu Carla Steiber-Weiß und Stefan Schmidt-Weiß.
Also für mich ist ein bemerkenswerter Punkt in der Unternehmensgeschichte, das, was dann daraus entstanden ist. Also man hat dann gemerkt, okay, das sind unheimlich viele Kräfte frei und man macht sich unheimlich Konkurrenz. Das geht bis zu einem gewissen Grad, aber 1998 hat man dann erkannt, das bringt uns langfristig nicht weiter. Und dann hat man gesagt, okay, wir legen das Ganze zusammen, bündeln die Kräfte und man hat nicht mehr Controlling und da Controlling, sondern bündelt es einfach zusammen. Und das, was daraus entstanden ist, das hat für mich eine enorme Entwicklung in Gang gesetzt. Nicht sofort, also da gab es am Anfang ja ziemlich Konkurrenzkampf, ziemlich viel. Haben wir unterwegs auch viele verloren, glaube ich. Aber letztendlich war das der Schritt, der Leonhard Weiß langfristig zu dem jetzt gemacht hat, was wir heute sind. Ich glaube, irgendwann hätte sich das auseinandertrieben. Ja, ich glaube, dass das letztendlich ganz tief im Herzen bei deinem und bei meinem Vater so, es geht eigentlich nicht, ja. Es kriegen wir nicht übers Herz irgendwie, ja. Es ist bei uns jetzt so angelegt, ja.
Und das Schönste war, und ich ziehe da echt einen Hut, was die dritte Generation da geleistet hat. Über Jahre hat man sich, ich sag's mal, es war nichts Schöneres, wie einen Grenzbock zu schießen, der kurz vor Göppingen gestanden ist oder kurz vor Greilsheim damals. Ja. Und dann die Größe zu haben, sich persönlich zurückzunehmen, um den nächsten Schritt zu tun. Rausgehen aus seiner eigenen Freiheitswelt, zu sagen, hey Uli, lass uns gemeinsam an einem Strang ziehen und lasst uns zusammengehen. Interne Fusion ist echt was Großartiges. Und wo die sich dann die Hand gegeben haben, das war für mich das Höchste. Mhm. Das war echt, also als Person, als innere Wertekultur, als Ganze, das war ein Traum. Man gesagt, was braucht's? Also wir haben geschäftsführende Gesellschafter gehabt, wir haben Geschäftsführer gehabt und dann haben wir uns eine Struktur gegeben, die einer Aktiengesellschaft angelegt ist. Das heißt, wir haben Obergesellschafter, dann haben wir einen Beirat installiert, der Statute hat wie eine Aktiengesellschaft. Ja, ist nicht Aufsichtsrat, sondern Beirat. Und jetzt kommen wir wieder in das Feinstoffliche rein eines Familienunternehmens. Und hat man einen Beirat damals gehabt, der sagt, wir brauchen eine AG. Und das ist das Zweite, was da entstanden ist. Da wurde ganz klar und deutlich ausgesprochen, wir werden keine Aktiengesellschaft. Wir sind ein Familienunternehmen und wir bleiben ein Familienunternehmen. Und dann haben wir uns alle angeschaut und einer hat gesagt, wenn das so ist, dann gehe ich wieder aus dem Beirat raus und gesagt, okay, jetzt sind wir wieder beim Leitbild. Dann ist der halt gegangen, der Pastor, sorry, als Beirat nicht rein. Ganz einfach. Und das ist, also, da muss ich mich totschlagen. Wenn mir sagt, wir machen morgen AG, das ist nicht meine Welt. Und das ist da ganz massiv auch entstanden. Also, würde ich jetzt mal sagen, bei der vierten Generation, das war der ganz klare Anker, hey, wir sind ein Familienunternehmer, da kommen was will, wir bleiben das.
Und fällt mir jetzt gerade ein, wenn du das so sagst mit dem Beirat, indem wir einen Beirat installiert haben in so einer Zeit, wo die Familie noch so stark im Unternehmen vertreten war, die sehr große Rechte gehabt haben. Bis heute der Beirat kann sehr viele Entscheidungen treffen. Und eins der Dinge, und das wird jedem Beirat mit auf den Weg geben, Wahrung der Einheit des gesamten Unternehmens. Keine Verpflichtung einzelner Gesellschafter gegenüber, sondern der Wahrung des Unternehmens. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Ansatzpunkt, der aus der Zeit stammt. es ist nicht, der Leonhard Weiß, nicht förderlich, dass ein Gesellschafter sich durchsetzen kann und sich selber verwirklichen kann. Es ist wichtig, dass das Unternehmer als Einheit bestehen bleibt, das ist unsere Stärke.
Weitere 50 Jahre. 5 Jahrzehnte voller Wachstum, Wandel und Geschichten. Vom ersten gelben Werkzeug bis zu den modernsten Maschinen. Vom Wiederaufbau im Westen bis zum Aufbau im Osten. Vom Wettbewerb untereinander zu der Kraft gemeinsamer Stärke. Man sagt, ein Unternehmen ist nur so stark wie die Menschen, die dahinter stehen. Die letzten 100 Jahre haben bewiesen, dass das stimmt. Es waren Hände, die Beton gegossen haben, Köpfe, die Innovation vorangetrieben haben und Herzen, die diesen Weg mit Leidenschaft gegangen sind. So blicken wir zurück und sehen Straßen, Gleise und Gebäude. Doch was wir wirklich geschafft haben, sind Werte, die über die Zeit hinaus Bestand haben. Denn wenn eines sicher ist, Leonhard Weiß bleibt ein Bauunternehmen, das seine Zukunft selbst gestaltet. Und am Ende dieses Jahrhunderts steht nicht nur ein Name, sondern eine Haltung. Leonhard Weiß. 100 Jahre voller Mut, Wandel und dem unerschütterlichen Glauben daran, dass man aus jeder Herausforderung eine neue Zukunft bauen kann. Sei gespannt auf die nächste Folge, in der wir die Jahrtausendwende durchbrechen und die LW-Geschichte des 21. Jahrhunderts erleben werden. Ich freue mich auf dich.